Ja, gut. Ich wollte Ihnen nur eine Art Panorama, natürlich ganz ungeordnet, geben, was man so zu berücksichtigen hat, wenn man sich mit Geschichte der Public Health beschäftigt.
Voilà. Donc maintenant je passe à...
Ja, ich komme nunmehr zu dem Vortrag, den ich vorbereitet hatte für diese Gelegenheit. Und ich möchte anfangen, damit Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich freue, hier sein zu können und eingeladen worden zu sein. Ich behandle eigentlich das gleiche Thema, was meine Vorgängerin behandelt hat, aber ganz anders. Es geht um Public Health, Terrain des Fortschritts oder Herausforderung der Citoyenneté. Die Übersetzer haben einen Text bekommen, leider in letzter Minute. Das ist eine kleine Klammer, die die Dolmetscherin öffnet. Ich werde eigentlich nah an meinem Text sein. Wir sind hier an dem Zusammenfluss von zwei großen Bewegungen. Es geht einerseits um den Fortschritt und andererseits um die Entwicklung der Idee der Citoyenneté, des staatsbürgerlichen Seins, in der Dimension der Gleichberechtigung. Auf der einen Seite also haben wir Politiken, die verfolgt werden mit dem Ziel der Verbesserung der sanitären Situation der Bevölkerung und der Anwendung der medizinischen Kenntnisse im täglichen Leben. Und andererseits haben wir Politiken der Public Health, die darauf gerichtet sind, medizinische Fortschritte und politische Initiativen zusammenführen und dies auf nationaler und internationaler Ebene. Seit dem 14. Jahrhundert waren es die italienischen Städte, die eine Politik durchgeführt haben, die ganz bewusst darauf abzielte, die Pest zum Beispiel auszurotten. Diese Politik wurde ergänzt im 15. Jahrhundert durch die Bemühungen aller europäischen Königshäuser bis in die nachfolgenden Jahrhunderte. Aber die großen Politiken von Public Health, die sich im 19. Jahrhundert entwickeln, betreffen die verschiedenen Aspekte des Lebens der Bevölkerung und es sind die Zeiten, wo verschiedene Maßnahmen ergriffen werden und unsere Systeme von Public Health und von Gesundheitswesen sind eigentlich die Nachfolgesysteme dessen, was wir an Initiativen und Werten in den vorangegangenen Jahrhunderten gekannt haben. Alle großen Infektionskrankheiten sind, wenn ich von Westeuropa spreche, ausgerottet worden. Das sind verschiedene Krankheiten, wie Sie sie alle kennen, Cholera, Diphtherie, Scharlach, Keuchhusten und andere bis hin zur Tuberkulose. Wir haben auch einen Rückgang der Sterblichkeitsrate, was die Lebenserwartung der Frauen angeht. So sind wir von 38 Jahren zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf 49 Jahre gehen können, in dem Jahrhundert danach bis zu 84 Jahren jetzt in den letzten Jahren. Wir sind natürlich noch nicht, wenn wir das 19. Jahrhundert nehmen, ganz auf dem Niveau unserer heutigen Gesundheitssysteme, aber immerhin. Wenn die Public Health Gesellschaft in dieser Entwicklung eine große Rolle gespielt hat, dann ist es natürlich, dass im Laufe der zwei Jahrhunderte die verschiedenen Einrichtungen immer stärker zugänglich waren für eine große Zahl von Menschen und das dank der politischen und philanthropischen Bemühungen, dank auch durch die Einrichtung von entsprechenden Solidaritätsorganen und Einrichtungen, dank auch medizinischer Einrichtungen. Diese zwei großen Entwicklungen haben sich natürlich nicht entwickeln können ohne Schwierigkeiten, ohne Spannungen und Widersprüche. Und wir sollten uns erinnern an das Ausmaß der verschiedenen Etappen des Fortschritts und der Verbesserung des Zugangs zu entsprechenden Gesundheitsmaßnahmen. Zunächst also, und ich möchte hier ganz einfach nur einmal die Inhaltsabgabe darlegen. Es geht um die Idee des Fortschritts, die Perspektiven ermöglicht für das Handeln in der Zukunft. Das liegt auf der Hand, dass seit dem Zeitalter der Aufklärung, seit dem Zeitalter der Impfungen hinsichtlich der Erkenntnisse, hinsichtlich der sozialen Erkenntnisse und vor allen Dingen auch hinsichtlich hinsichtlich der Erkenntnisse im Gesundheitswesen große Fortschritte erreicht worden sind. Es handelt sich darum, das Leben zu schützen, es ging um sanitäre Maßnahmen, aber es ging auch um Bereiche, in denen der Fortschritt sich hat zeigen können und dies auf ganz spektakuläre Art und Weise. Und diese Lebenskurve, die ich Ihnen gezeigt habe, sie ist oft instrumentalisiert worden, aber sie steht für diese Entwicklung. Die Erklärung des Impfkomitees Frankreichs kündigt 1810 einen großen Sieg an, der errungen worden ist. Einen großen Sieg gegen die Pocken an und betrifft diesen großen Erfolg als einen zweiten Erfolg gleich nach dem Sieg über die Pest. Anfang des 19. Jahrhunderts ist im Geiste, in den Vorstellungen der Menschen, der Weg nunmehr offen zur Bekämpfung auch anderer Epidemien. Es entsteht die Vorstellung, dass man zu einer gesunden Gesellschaft hingehen kann, ohne Infektionskrankheiten. Das ist natürlich auch in den letzten Jahren in gewisser Weise etwas in Frage gestellt worden. Also dieses Modell wurde stets wieder erneuert, wurde verstetigt und verstärkt im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine ganze Reihe von politischen Initiativen kamen hinzu. In den Jahren 1870 bis 1890 kommt es zu den Entdeckungen im Bereich der Bakteriologie. Parallel dazu kommt es zu den Möglichkeiten der Impfung und der Serotherapie. 1909 haben wir das erste Medikament im Bereich der Chemotherapie gegen die Syphilis eingesetzt. In der Mitte der 1930er Jahre kommen die Sulfamide hinzu, die es ermöglichen, gegen die Kolibazillen vorzugehen, gegen Staphylokokken, gegen Pneumokokken, gegen Streptokokken, die verantwortlich sind für verschiedene Fiebererkrankungen, die Meningokokken und die Gonokokken. Und schließlich kommt es ab 1943 zu den Antibiotika, die die Möglichkeit geben, aktiv zu werden. Das sind alles grundlegende Erkenntnisse, die dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiterverwendet werden. Also bis zu den Jahren 1970 haben wir Fortschritte in der Medizin, die in der eine Art Untergrundbasis bilden, auf der die Public Health aufgebaut werden kann. Was hat sich verändert? Und darüber möchte ich gern sprechen. Meine Vorgängerin hat es schon getan. Es ist Folgendes. Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts werden die Statistiken immer präziser, sie entwickeln sich immer stärker und sie ermöglichen es, die Erfolge, die erreicht worden sind im Kampf gegen die Sterblichkeit, genau zu verfolgen. Man kann genau überprüfen, ob die Gesundheitspolitik im Bereich von Public Health auch wirklich greifen. Im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickeln sich vergleichende, zahlenmäßig untermauerte Herangehensweisen zwischen den verschiedenen Städten, zwischen den verschiedenen Nachbarländern. Es kommt zur Entwicklung von grundlegenden Argumenten, die dazu dienen, die Administration zu überzeugen und dieser verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel Ende der 1880er Jahre schlägt ein Arzt, Dr. Berlioz, der Stadtverwaltung von Grenoble vor, ein Hygienebüro der Stadtverwaltung einzurichten und er betont, dass das Absenken der Sterblichkeitsrate, das in den Städten, in denen ein solches Komitee eingerichtet worden ist, ganz beträchtlich ist. Es wird das Beispiel von Glasgow entwickelt und es wird hervorgehoben, dass hier zum Beispiel eine Reduzierung um 20% der Sterblichkeitsrate von Grenoble erreicht werden könnte. Welche historischen Herangehensweise haben versucht, die verschiedenen Faktoren zusammenzuführen, die dazu geführt haben, dass die Lebenserwartung erhöht werden konnte? Es geht also um Impfungen, um medizinische Betreuung, es geht um Public Health, es geht um Verbesserung der Lebensbedingungen und der Bekämpfung der sauberen Lebensbedingungen. Nach den Jahrzehnten der historischen, gloriosen Entwicklung der Medizin ist es möglich geworden, die verschiedenen Faktoren einfach positiv einzubringen. Es geht um die Verbesserung der Ernährung der Bevölkerungen. Hier haben wir Thomas McKinney Keane und Robert Vogel, der eine große Rolle steht. Es geht auch um die verschiedenen Maßnahmen zur Absenkung der Sterblichkeit. Es geht also um die Impfungen, es geht um die Hygienebüros, es geht um die Verbesserung der Wohnungssituation, es geht um die Bekämpfung der Tuberkulose, es geht um Kampagnen gegen Syphilis und Alkoholismus und so weiter. Es gibt also eine Synergie zwischen verschiedenen Faktoren und das führt letztendlich zu der außerordentlichen Verbesserung in dem Bereich des Gesundheitszuschusses. Die progressive Ausmerzung von Infektionskrankheiten öffnet auch den Weg für politische Ansätze, die sich konzentrieren auf ganz bestimmte Verhaltensweisen, ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen. Es geht also um den Alkohol, es geht um Tabakkonsum und es geht in verschiedenen Krankheitsbereichen um die Früherkennung. Die Akteure dieser Gesundheitspolitik waren Ärzte, aber es waren auch Politiker, die sich ganz einfach beunruhigt gezeigt haben hinsichtlich des Anwachsens bestimmter Erscheinungen von Krankheiten und um das Zurückbleiben von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Wir haben also hier eine bessere Überwachung, wenn es darum geht, Epidemien einzudämmen. Es geht um die Einrichtung von Dispensärstationen. Es geht um regelmäßige Impfungen. Es geht um die Verbesserung und Sanierung auch der Abwassersysteme und es geht um die Versorgung mit sauberem Wasser, es geht um Müllentsorgung und so weiter. Es geht auch um das Erlernen bestimmter hygienischer Regeln in den Schulen und da sind natürlich ganz besonders die arbeitende Bevölkerung betroffen. Bevölkerungen, die selbst auch in gewisser Weise Forderungen stellen. Es ist also ein langer Zyklus, den wir hier durchlaufen zwischen Ende des 18. Jahrhunderts bis hin zum Ende des 20. Jahrhunderts, bis hin zu den Jahren 1970. Wir sehen eine drastische Reduzierung der Sterblichkeit, Sterblichkeit an Infektionskrankheiten und die Lebenserwartungen werden immer mehr gesteigert bis hin in die 70er Jahre. Die öffentliche Gesundheit. Welche Herausforderungen haben wir hier für die Citoyenneté, wie wir sagen, für das staatsbürgerliche Sein? Ist die Citoyenneté nicht eigentlich doch der Faktor, der im Zentrum der medizinischen Versorgung von den Revolutionären gestellt worden ist? Dora Weiner hat für den Citizen Patient, also für den Patient als bewusster, unabhängiger Staatsbürger plädiert. Es geht darum auch, dass erkannt wird, dass Krankheit eine der Armutsursachen ist und dass man sich dieser Sache annehmen muss. Die Gesellschaft sollte sogar die Irrtümer der Natur, die bei der Geburt begangen worden sind, reparieren und sollte entsprechende Institutionen schaffen für Taube und für Behinderte. Es geht letztlich darum, die Ärmsten der Armen zu unterstützen. Das ist auch der Grund, warum die medizinische Begleitung der Ärmsten und der Kranken ein allgemeines Problem der Gesundheitsvorsorge ist. Das heißt, alle haben das gleiche Recht auf Leben und das ist eine ganz starke Feststellung. Die Berichte des Komitees für Bettelwesen zeigt, dass man nicht eine Trennung vornimmt zwischen den Verpflichtungen des Staates gegenüber den Kranken, zwischen Hilfe, die ihnen genehmigt werden muss, und den Armen, die gar nicht unbedingt krank sind, sondern nur durch Armut in eine für das Leben nicht zuträgliche Situation geraten sind. Wir haben hier ganz deutlich die Präsenz des philanthropischen Denkens. Das wird als ein Wert betrachtet, der eine gewisse zusammenführende Wirkung hat. Wir sehen es ganz deutlich in der Analyse von Catherine Duprat. Der Kranke wird als ein Bürger betrachtet. Er hat Rechte und er hat Pflichten. Wenn wir uns den militärischen Kontext anschauen und den wirtschaftlichen Kontext, so sehen wir hier, dass die Assemblée Révolutionnaire es nicht ermöglicht haben, entsprechende Projekte in Angriff zu nehmen. Wenn wir uns die verschiedenen Jahre anschauen, 1790, da haben wir 29.000 Arme, die in verschiedenen armen Institutionen betreut werden. 1660 werden zu Hause betreut. Im Jahre 1803 sind es 9200, die in drei Hospizen betreut werden und 86.000, die zu Hause betreut werden. Es gibt also doch Gesundheitsfürsorge, die zu Hause oder in kleinen Einrichtungen gegeben werden, zur Verfügung gestellt werden. Man betrachtet dies als weniger teuer, als effizienter und als weniger inhuman. Wir finden hier also das Problem der Würde, der Menschenrechte und des staatsbürgerlichen Geistes. Das sind alles Debatten, die geführt werden zur Diskussion, zur Organisation von Public Health, des Gesundheitswesens und das in mehreren Wellen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Diese Werte werden dann aufgegriffen und werden bestätigt in den nachfolgenden Zeiten. Ich komme nun zu diesem zweiten Zugang hin zu dem staatsbürgerlichen Verständnis von Gesundheit und von Mensch. Das sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen. Sehr schnell sieht man in England, Frankreich und Deutschland, dass es einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten. Die Sterblichkeitsraten sind in den Industriestädten sehr, sehr hoch. Also die Hälfte der Kinder erreicht nicht das Lebensalter von 10 Jahren. Anderswo ist es nicht besser. Wir haben hier also Bedingungen, die nicht vereinbar sind mit den Vorstellungen der Hygienisten. Es ist eine Bewegung, die letztendlich zur Regelung und Reglementierung der Arbeitszeit für Kinderarbeit in den drei genannten Ländern führt, in Frankreich, in Deutschland und in England. In Frankreich ist es ab 1841. Dass man sich bewusst ist, dass der Lebens- und Arbeitsrahmen mit in Betracht gezogen werden muss. Das wird letztendlich zu einer Art Hebelwirkung führen für die Einrichtung von Hygienebüros. Die Arbeiterbewegung ist nicht abseits stehen geblieben hinsichtlich der Gesundheitsfragen. Es wird hier ganz eindeutig Position bezogen, vor allen Dingen am Ende des 19. Jahrhunderts. Es geht um die Tuberkulose, es geht um Unterernährung, es geht um einfach Erschöpfungszustände. Und das entgegen der offiziellen Position der medizinischen Fakultät, die ganz besonders die Betonung auf den Bacillus legte, so wie es Koch entdeckt hatte. Es gibt also hier einfach die Gefahr, die hervorgehoben wird, die entsteht durch die Frequentierung öffentlicher Orte, wenn man Bücher entleiht und so weiter. Es gibt verschiedene Arbeitssituationen, die dann in Frankreich 1927 eingeführt worden sind. Da geht es um Nachtarbeit, da geht es um andere Arbeitsbedingungen. Und das unter anderem, weil man festgestellt hat, dass zum Beispiel bei denen, die Nachtschicht machen, die Lebenserwartung weniger geringer ist. Wenn es jetzt darum geht, den Zugang zu medizinischer Betreuung zu gewährleisten, dann sehen wir, dass wir hier wieder in dieser Reihe philanthropische Initiativen sehen, die schon Ende des 18. Jahrhunderts ergriffen worden sind. Wir haben hier diese großen Unternehmer neuer Industriezweige, Schneider und Creusot zum Beispiel oder andere. Es geht auch um die großen Bergbauregionen im Norden. Hier werden seit 1830 verschiedene Maßnahmen ergriffen, wie sie entstehen, Gesellschaften gegenseitiger Hilfe. Es sind verschiedene Dinge, die hier eingeleitet werden. Wir haben zum Beispiel 1879 haben wir 6000 Gesellschaften gegenseitiger Hilfe, die hier ganz stark eingreifen. Wenn es um den sozialen Zustand geht, dann stellen wir fest, dass es immer klarer wird, dass es hinzugeht auf verschiedene Versicherungsformen. Sie kennen ja die Bismarckschen Gesetze. In Frankreich wird eine Gesetzgebung über die Vergütung im Falle von Arbeitsunfällen im Jahre 1880 vorgeschlagen. 1898 ist dieses Gesetz dann durchgegangen. Wir haben auch das große Gesetz über die medizinische unbezahlte Hilfeleistungen vom Juli 1893 und so weiter. Sie haben dann auch die verschiedenen Definitionen, die hier gegeben werden hinsichtlich dieses Zugangs. Und dieser Zugang ist sehr umfassend in den verschiedenen Institutionen. Es ist auch eine kostenlose Hausbetreuung und es betrifft auch den Zugang zur medizinischen Betreuung, vor allem für schwangere Frauen und entbindende Frauen. Es gibt also ein Recht auf medizinische Betreuung, was jetzt hier kreiert wird. Das Ziel ist eigentlich bei all diesen Sozialversicherungen das Gleiche. Die Bevölkerung, die arme Bevölkerung, soll die Möglichkeit haben, Zugang zu gesundheitlicher Betreuung zu haben oder selbst Mittel in Gang zu setzen, die es ihnen ermöglicht, unter korrekten Bedingungen ihre Ausgaben, die sie getätigt haben, zurückgezahlt zu bekommen. In dem System, das im kontinentalen Europa eingeführt wird, haben wir ganz besonders diese Kategorien mit einbegriffen. Aber es sind natürlich auch immer Kategorien, die aus dem Netz fallen, zum Beispiel Arbeitslose, diejenigen, die nicht über die Arbeit verwöhnt sind. Andere Grenzen kommen hinzu. Es ist also natürlich eine Behandlung, die nicht eine völlige Gleichberechtigung und Gleichheit in der Behandlungsweise. Wir haben zahlreiche Arbeiten, die zeigen, dass unterschiedliche Behandlungsweisen hinsichtlich der sozialen Zugehörigkeit nach wie vor existieren, obwohl es natürlich große Fortschritte gibt in diesem Bereich. Und damit komme ich zu dem dritten großen Bereich. Hier geht es um die Spannungen und die Schwierigkeiten. Auch Gegensätze, die es gibt zwischen Fortschritt und Citoyenneté, also staatsbürgerliche Rechte und Pflichten. Hier gibt es sehr, sehr viele, die genannt werden müssen. Zunächst geht es um den Anspruch der Ärzte, die Städte im Namen und in Übereinstimmung mit dem erworbenen Wissen zu führen, zu verwalten und entsprechende Kontrolle zu behalten. Seit der Französischen Revolution hat der berühmte Dr. Guillotin es geschafft, ein Komitee für öffentliche Gesundheit einzurichten. Und das ist eine Tradition, die hier eingeführt wurde. Die Ärzte wollen neue Institutionen und wollen die klinische Medizin gleichzeitig voranbringen, die schon Ende des 18. Jahrhunderts spürbare Bewegung wird noch verstärkt. Die Ärzte fordern immer klarer, dass ihre Expertise berücksichtigt wird und das in der Verwaltung der verschiedenen Gesundheitsinstitutionen und schließlich in der Stadt. Ein Beispiel: im Februar 1878 in Den Haag wird das erste französische Hygienebüro gebildet. Dr. Gibert ist derjenige, der dies bewirkt hat. Und ich möchte hier zitieren, man hat bisher nicht verstanden, wie groß die Rolle der medizinischen Wissenschaft sein muss und ist bei der Organisation des sozialen Lebens. Wenn das soziale Leben bisher noch nicht von allen Fortschritten der Medizin unseres Jahrhunderts profitieren konnte, dann ist die Ursache vor allem zu suchen in der Routine, die einfach den Ärzten nicht den notwendigen Raum einräumen möchte. Dieser Platz muss den Ärzten eingeräumt werden. Er muss ganz einfach selbstverständlich sein können. Ende des Zitats. Es ist hier ein Anspruch, den man eigentlich klarer gar nicht formulieren kann. Und dieser Anspruch widerspiegelt den Geist der damaligen Zeit. Zweiter Punkt, die Infragestellung individueller Freiheiten. Es geht zunächst einmal darum, den Schutz der Gemeinschaft zu gewährleisten. Jede Maßnahme des öffentlichen Gesundheitswesens ist notwendig, wird aber gleichzeitig, das muss auch so gesehen, ausgeführt als eine Einschränkung der individuellen Freiheit. Und das ist so weit gegangen, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts die Staaten darauf verzichten, traditionelle Pestbekämpfungsmittel einzusetzen. Wir haben das Gleiche festgestellt in den anderen Ländern, in Polen, in Preußen und in mehreren anderen deutschen Ländern. Es ist hier das englische System eingeführt worden, nämlich hermetisches Abriegeln des entsprechenden Territoriums und Einführung einer quasi Totalquarantäne. Die Impfung gegen Pocken verbreitet sich in Frankreich und in den entsprechenden Departements des Grand Empire. Es ist eine Frage der Überzeugung. Es ist etwas, was auch die Eliten betrifft. In den anderen europäischen Staaten wird diese Impfung sehr schnell eine Pflichtimpfung. Diese Zwänge führen jedoch auch zu Widerstandsbewegungen, zu Protesten. Es ist im Übrigen interessant festzustellen, wie diese Widerstandsligen in Frankreich eigentlich sehr schwach waren, beziehungsweise sehr spät greifen, 1902. Und letztendlich hatten sie gar nicht so sehr die Möglichkeit, sich zu entwickeln. In Großbritannien ist es dagegen so, dass sich jeder Bürger strafrechtlich verantworten muss, wenn er weiß, dass er eine ansteckende Krankheit in sich hat und nicht sich entsprechend verhält. Diese Strenge der Regelung im 19. Jahrhundert ist etwas, was darauf aufbaut, dass eigentlich jeder Bürger aus Überzeugung handelt. Es musste jeder Bürger überzeugt werden und wenn diese Überzeugung nicht greift, die Gesetzgebung entsprechend eingreifen musste, dass die individuelle Freiheit begrenzt werden konnte, im Gegensatz zu anderen Haltungen. Der Diskurs der öffentlichen Gesundheit ist auch ein Diskurs der individuellen Verantwortung eines jeden Bürgers. Wenn man etwas karikierte, könnte man sagen, dass Krankheit entsteht aus nicht konformem Verhalten. So sagte man es, so war die Ansicht. Die Cholera war das Ergebnis bestimmter Ernährungsweisen und so weiter. Starker Druck wird ausgeübt auf die Volksschichten. Diese Volksschichten mussten erzogen werden, damit sie sich entsprechend verhielten. Es ging um die Sauberkeit der Wäsche, um die Sauberkeit der Wohnungen. Es geht um die richtige Babypflege. Zum Beispiel musste man lernen, dass man an öffentlichen Orten nicht herumspuckt und so weiter. Es ging also um die täglichen Verhaltensweisen der Volksschichten im 19. und 20. Jahrhundert. Im Rahmen des Kampfes gegen Tuberkulose zum Beispiel, und das betrifft die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, war es so, dass die Krankenschwestern, die in die Wohnungen gingen, fast zu Denunziatorinnen wurden. Sie konnten die Familienmitglieder zwangsweise in entsprechende medizinische Einrichtungen bringen. Sie konnten zwangsweise einen Patienten ins Sanatorium schicken. Sie konnten veranlassen, dass die Kinder, die noch nicht tuberkulosefrank waren, in einer Familie aufs Land geschickt werden oder ins Sanatorium geschickt wurden. Also auf alle Fälle war es so, dass es durchaus möglich war, die Mitglieder einer Familie für einige Jahre zu trennen und in die verschiedenen Institutionen zu verteilen. Und das geht natürlich ganz schnell zu Denunziationen ganz anderer Art. Jemand, der zu viel trinkt, jemand, der so aussieht, als ob er eine Geschlechtskrankheit hat. Also es gibt eine Bewegung der Stigmatisierung. Man kann auch davon ausgehen, dass die Gesundheitsvorrichtungen nicht unbedingt betrachtet werden als Instrumente der Gesundheitspflege, sondern der sozialen Kontrolle. Und diese soziale Kontrolle führte dazu, mehr Unterwerfung und Gehorsamkeit zu erzielen. Damit komme ich zum letzten Punkt. Die öffentliche Gesundheit in einem Spannungsverhältnis zum Markt. Seit Ende des 18. Jahrhunderts und seit Beginn des 19. Jahrhunderts sind Hilfspolitiken in gewisser Weise kompensiert durch Marktlogiken. Wir können sehen, dass im ganzen 19. Jahrhundert und auch im ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr viele Dispensärstationen entstehen, oftmals spezialisierte auf, wie wir sagen, zum Beispiel Infektionskrankheiten, die da behandelt werden. Aber es geht gegen Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten. Es geht aber auch darum, diese betroffenen Personen außerhalb des Marktgeschehens zu stellen. Die Organisation der Ärzte ist ein starker Beruf im 19. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert. Und sie haben natürlich die festen Willen, ihren Berufsstatus zu erhalten. Und dies, indem sie zum Beispiel die medizinische Handlung bezahlen lassen und nicht mehr eine Pauschalsumme anwenden. Es geht darum, auch die freie Arztwahl einzuführen. Es geht auch darum, Krankenkassen für spezifische Krankheiten durchzusetzen. Es ist eine Spannung, die durch den ganzen Beruf geht. Denn die Ärzte sind kollektiv im Zusammenhang zu sehen mit der Entwicklung von Public Health. Wenn wir uns die 1934 erschienene französische medizinische Zeitschrift anschauen, Médecins de France, dort sind ganz eindeutige Aussagen, die in diese Richtung gehen. Es geht darum, dass diese Patronale, diese Betriebsärzte-Sicht, diese von den Unternehmern bezahlten Ärzte sich versuchen durchzusetzen. Es gibt immer mehr, es gibt immer stärkere Lobbys in dieser Hinsicht. Und ich muss sagen, dass in diesem Spannungsfeld zwischen Markt und Medizin, da gibt es einen ganz starken Faktor, nämlich der Faktor der Medikamente. Es steht im 19. Jahrhundert eine große Nachfrage nach Medikamenten. Es geht darum, den besten Preis für die zu verkaufenden Produkte zu finden. Als die großen pharmazeutischen Laboratorien sich entwickeln, vor allen Dingen in der Zwischenkriegszeit, und das geht bis in den 1960er Jahre, ist es immer noch so, dass man den Eindruck hat, dass die Medikamentenpreise viel zu hoch liegen und dass sie nicht die Möglichkeit geben, entsprechende Behandlungsniveaus aufrechtzuerhalten. Die neuen Techniken hinsichtlich der Diagnose und Therapie werfen neue Fragen auf die ich jetzt nicht zu sprechen kommen will. Ich komme zu den Schlussfolgerungen. Das Erste, was wir sagen müssen, ist Folgendes. Die Dimensionen der Public Health sind wesentlich zahlreicher als die, die ich eben hier aufwerfen konnte. Das hat etwas mit dem Rahmen meines Vortrags zu tun. Es geht darum, menschliches Leben zu retten, das ist sicher, aber es geht auch darum, Teilhabe zu ermöglichen am Aufschwung des Landes, an der Tradition des Merkantilismus. Es geht darum, den Gesundheitszustand zu verbessern, die Bevölkerung in einem besseren Zustand zu erhalten. Es geht darum, auch verschiedene neue medizinische Entdeckungen ihnen zugänglich zu machen. Es geht darum, die Gemeinschaft insgesamt zu schützen vor Infektionskrankheiten, vor Ansteckung. Es geht auch darum, bestimmte Krankheiten auszumerzen, wie Alkoholkrankheit, Tabakgenuss und so weiter. Schließlich geht es um ökonomische Gründe. Es geht darum, die Zahl der Patienten und die Zahl der arbeitsunfähigen Personen zu reduzieren. Und lange Zeit ging es auch darum, die Zahl der Personen zu reduzieren, die keine Waffen tragen konnten. Es geht um präventive Politiken, es geht um die Reduzierung von Gesundheitsausgaben. Die öffentliche Gesundheit, Public Health, ist jedoch nicht Hauptanliegen der Politik, um auf Michel Foucault zurückzukommen. Das Systeme von Public Health, das überleben will, muss sich am besten und am geeignetsten dem politischen System anpassen und den Herausforderungen unserer Gesellschaft. Wir müssen auch sehen, dass seit zwei Jahrhunderten der Fortschritt im Gesundheitswesen dazu führt, dass jeder das Recht hat, Zugang zu haben zu qualitativ hochstehenden Gesundheitsfürsorgemangel. Der Zweite Weltkrieg hat Tür und Tor geöffnet für Versicherungssysteme. Die französische Gesellschaft und unsere europäischen Gesellschaften haben kein Gesundheitssystem erfunden, das allen die gleichen Überlebenschancen gewährleistete in der Vergangenheit. Darum geht es jetzt. Es hat Protestbewegungen gegeben. Es hat verschiedene Bewegungen gegeben. Es gibt ja die verschiedenen Slogans, die wir kennen. Gesundheit, die mit zweierlei Maß misst. Wir kennen den Zugang zu Medikamenten und das ganz besonders im Rahmen der AIDS-Behandlung. Es gibt verschiedenen Druck, den man ausgesetzt ist. Druck auf die pharmazeutischen Firmen hinsichtlich ihrer Margen, hinsichtlich der Lizenzen und Patente. Es ist natürlich diese Art und Weise, eine Art und Weise teilzunehmen an der gesellschaftlichen Bewegung. Es geht um die Ausgewogenheit zwischen verschiedenen Dimensionen. Es geht um den Fortschritt und es geht um die immer größere und umfassendere Teilhabe. Denn die Analyse der Gesundheitspolitiken ermöglicht auch eine Bewertung der Dynamik der Citoyenneté und dies ganz deutlich in der